ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Heute sind wir mal wieder in den USA, in Florida, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind nicht in South Beach oder Daytona Beach, da wo alle gerne vorbeischauen. Wir sind in Downtown Miami. Dass es dort lohnend für Reisende ist, erzählt uns gleich Guido Meyer und der kennt sich aus. Hallo Guido.
Ja, hallo Udo.
Guido, du kennst dich aus, weil du mehrere Jahre in Miami gelebt hast. Nimm uns mal mit in die Zeit, als du dort zu Hause warst.
Das war die Zeit nach den Anschlägen vom 11. September bis ungefähr nach der Corona-Zeit, also die Nuller- und die Zehnerjahre, während der ich in Miami gelebt habe. Ich muss aber sagen, dass sich beide Krisen eigentlich kaum wiedergespiegelt haben in Miami. Und das zeigt, wie entrückt diese Welt da unten im Süden Floridas vom Rest der Gesellschaft ist. Also verstärkte Sicherheitsvorkehrungen nach den Anschlägen oder eine Impfpflicht nach Corona, all das gab es dort nicht. Wenn man dort lebt, Udo, bekommt man von den Sorgen dieser Welt recht wenig mit.
Tja, weit weg von den Sorgen der Welt, und das waren ja viele Jahre, Guido, die du dort gelebt hast. Miami ist kulturell und ethnisch super spannend, das hast du mir schon vorab verraten, das weiß ich von dir. Ist es so spannend, weil es so kubanisch geprägt ist?
Ja, ich würde allgemein sogar sagen, so hispanisch geprägt. Also in meinem privaten Freundeskreis waren kaum weiße US-Amerikaner. Dafür halt Bekannte aus Kolumbien, aus Venezuela oder aus Ecuador. Aber natürlich auch, wie du gesagt hast, Kubaner. In Miami selbst leben rund 100.000, also in der Stadt Miami. Und im Kreis Miami-Dade County 1 Million. Und das ist mehr als die Hälfte aller Einwohner.
Wir stürzen uns ja gleich mit dir ins kubanische Leben, dann doch wieder kubanisch in Miami. Kann man das sorglos tun, wenn man reisend dort zum ersten Mal ist? Geht das so einfach?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das kubanische Viertel von Miami ist eine sichere Gegend, kann man sagen. Statt Sex and Crime gibt es da eigentlich fast immer irgendeine Straßenparty, bei der die Polizei wenig zu tun hat.
Dann jetzt mit Guido Meyer und mit Polizei, die wenig zu tun hat, nach Little Havana.
So lebendig klingt es auf der Calle Ocho. Die Kubaner haben dieses Viertel von Miami fest in der Hand. Daher sein Name Little Havana. Die Tür geht auf und der Lärm der Calle Ocho bleibt draußen. Er wird abgelöst von einem Aroma, das selbst Nichtraucher sofort Zigarren zuordnen können. Es ist nicht aufdringlich, es sind nicht Qualm und Rauch, die einen in der Little Havana Cigar Factory empfangen. Vielmehr ist es der Geruch nach getrocknetem Tabak. Typisch Zigarre eben. Ein Schlag auf die Thekenklingel und schon wenig später begrüßt General Manager Mario Alra seine Gäste.
Bienvenidos a Little Havana. Esta es una de las tiendas más grandes de Miami de cigarros. Estamos localizados.
Willkommen in Little Havana. Das ist hier eines der größten Zigarrengeschäfte in der Gegend. Hierhin bringen kubanische Flüchtlinge seit Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre Musik und ihre gesamte Kultur. Dazu gehören auch Zigarren. Es ist schon sehr ungewöhnlich, so einen Ort wie diesen hier zu sehen mit 800 verschiedenen Tabaksorten.
Die Little Havana Cigar Factory ist den Rauchclubs des Havannas der 50er Jahre nachempfunden. Sie wirkt gemütlich wie ein großes Wohnzimmer. Der Laden besteht aus einem einzigen großen Verkaufsraum. Zwischen den Regalen mit Zigarren sind kleine Sessel und Sofas zu intimen Sitzgruppen angeordnet. Hier treffen sich Bekannte, schauen gemeinsam fern, trinken etwas und rauchen dabei eine Zigarre. Kunden können ihre Zigarren hier kistenweise kaufen, so mitnehmen oder gleich vor Ort rauchen. Manager Mario Alra ist Kubaner, wurde aber in den USA geboren.
Tabak ist typisch für Kuba. Vor 100, 150 Jahren hatten Farmer festgestellt, dass die kubanische Erde sich hervorragend für Tabak eignet. Auf Kuba gibt es viel Schwemmland, also von Flüssen regelmäßig überflutete Landstriche, auf denen sich fruchtbarer Schlamm ablagert. Auch die sandige Erde der Insel und das subtropische Klima mit viel Sonne und hoher Luftfeuchtigkeit sind ideal für den Anbau von Tabak.
Seit etwa 70 Jahren sind Zigarren Made in Cuba ein weltweiter Exportschlager. Es entstanden die großen Marken wie Arturo Fuente, Brickhouse und Casa Fernandez. Der Sprung von Kuba nach Südflorida über die fast 200 Kilometer breite Floridastraße lag nahe jener Meerenge zwischen Atlantik und dem Golf von Mexiko. Und so wurde Miami im Laufe der Jahrzehnte zum Zentrum kubanischer Zigarrenkultur. 1,5 Millionen Kubaner leben heute in den USA, jeder zweite von ihnen im Großraum Miami. Nach der Castro-Revolution mussten die kubanischen Zigarrenproduzenten in Miami ihre Verkaufsstrategie ändern.
Die Möglichkeit, kubanische Zigarren in die USA zu importieren, kam mit dem von Kennedy verhängten Embargo gegen Kuba zum Erliegen. Fortan gab es keinen Handel mehr zwischen beiden Ländern. Die amerikanischen Exilkubaner verfügten aber nach wie vor über das entsprechende Know-how. Heute bauen wir die Tabakpflanzen für Zigarren in Nicaragua, in Honduras und in der Dominikanischen Republik an. Die Samen und die Erde sind zwar dort etwas anders, aber sie sind ähnlich. Und auch dort absorbiert die Tabakpflanze das Aroma der Erde, auf der sie wächst. Heutzutage sind kubanisch-amerikanische Zigarren genauso gut wie kubanische.
Auch die Little Havana Cigar Factory hat seitdem umgedacht und ihre Arbeitsweise umgestellt. Hier, mitten in Miami, werden mittlerweile keine Zigarren mehr für den Verkauf produziert. Die Herstellung hat Mario Aira ausgelagert. Seine Zigarren werden heute anderswo in Südamerika gedreht und dann nach Miami importiert. Das ist zum einen billiger und zum anderen ist es die einzige Möglichkeit, lateinamerikanische Zigarren mit kubanischem Know-how legal in die Vereinigten Staaten zu bekommen.
Heute sind unsere Zigarren genauso hochwertig wie vor dem Wirtschaftsembargo. Aber es kommt darauf an, wie sie gerollt werden, also von kubanischen Experten oder als Massenware. Ob dies in Havanna geschieht, in Miami oder in Nicaragua, spielt dabei keine Rolle. Wenn sie nicht richtig gerollt wird, lässt sich die Zigarre nicht rauchen, denn es dauert rund 20 Minuten, eine Zigarre korrekt zu drehen und danach muss sie mindestens ein Jahr ruhen. Sie können also keine frisch gedrehte Zigarre rauchen. Das ist wie mit Wein, je länger er lagert, desto besser wird er.
Um den Besuchern zu zeigen, wie aufwendig die Herstellung einer einzelnen Zigarre ist, sitzt Skidi in einer Ecke vorne am Fenster und dreht Zigarren.
Eigentlich war ich mit meiner Arbeit für heute schon fertig. Aber jetzt fange ich für Sie nochmal von vorne an.
Skidi ist so eine Art Künstlername des Exil-Kubaners. Er dreht hier Zigarren zu Demonstrationszwecken. In den Handel kommen seine Zigarren nicht.
Hier haben wir ein getrocknetes Tabakblatt. In der Mitte verläuft eine Art Vene. Die muss raus, denn die enthält etwa 90% des Nikotins. Danach verbleiben nur noch rund 10% Nikotin im Blatt. Wir teilen es und nehmen die schönere Seite für das Äußere der Zigarre.
Je dunkler ein Tabakblatt, desto intensiver schmeckt es. Skidi weiß das, denn er macht das seit 10 Jahren. Deswegen darf er sich Master Cigar Roller nennen.
Ich mache das schon so lange, dass es für mich keine große Herausforderung mehr ist. Aber Anfänger, die das erst lernen müssen, brauchen dafür schon etwas Zeit.
In der Little Havana Cigar Factory finden sich Zigarren zu $7, genauso wie solche zu $45 pro Stück. Ihre Qualität wird weltweit auf einer Skala von 1 bis 100 gemessen. Mario Aira ist stolz darauf, nur Zigarren mit der Bewertung 90 aufwärts zu verkaufen. Und vor Ort rauchende Kunden sind natürlich immer noch die beste Werbung. Deswegen heißt die Zigarrenfabrik mittlerweile auch offiziell Little Havana Cigar Factory and Lounge, um den Wohnzimmercharakter ihrer Inneneinrichtung zu betonen. Der ist jedoch nur vorübergehend. So lange, bis man sich aus dem allgegenwärtigen Tabakaroma löst, sich verabschiedet, die Tür wieder aufstößt und sich erneut hinauswagt in den kubanischen Dschungel von Cayocho in Miami Downtown.
Das war jetzt eine Menge Zigarre, Guido, aber spannend, auch wenn man nicht raucht.
Ja, ich rauche auch nicht, Udo. Aber die Atmosphäre in dem Laden, die ist halt schon toll. Zigarren riechen ja auch nicht so schlimm, wie ich finde. Also die können sogar ganz, ganz lecker duften, zumindest eine Zeit lang. Also man kann es da gut aushalten und wenn nicht, dann gibt's gleich nebenan dann Rum oder Mojito oder was auch immer.
Guido, wir schauen heute nicht viel an die Strände, ich vorhin schon mal gesagt. Wer die aber sehen möchte, ein kleiner Tipp mal eben von mir. Welcome to Miami, von Floridas Ostküste bis zu den Everglades. Ein toller Film in der ARD Mediathek. Und jetzt zu den Buchclubs, den Bookclubs. Da wird nicht nur gelesen, oder?
Nee, es ist kein reiner Lesezirkel in dem Sinne, sondern wirklich, wie du gesagt hast, ein Club. Und zum Club gehört natürlich auch immer das Socializen, das sich kennenlernen, das Austauschen und in dem Fall eben auch Speisen und Getränke.
Entdeckt man diese Clubs denn als Reisender, als Reisende oder hat man da so einfach keinen Zugang?
Ja, man muss wissen, dass es sie gibt, also sich vorab informieren. Da wird es nicht für geworben in der Stadt mit Plakaten oder so. Aber natürlich haben die alle eine Online-Präsenz, also eine Internetseite. Wenn man deren Namen kennt, kann man gezielt danach suchen. Und dann kann man da als Reisender auch teilnehmen, aber meistens nur einmal zum Schnuppern. Danach käme dann doch ein kostenpflichtiger Beitritt zu diesem Club.
Wir hören ja gleich noch ein bisschen was von dir zu diesen Clubs. Trotzdem eine Frage noch vorab. Was wird dort verhandelt neben den Büchern? Ist das schon so ein bisschen politischer Zirkel?
Verhandeln ist gut. Ja, es werden eigentlich nur Bücher besprochen. Also ich habe zwei Bookclubs besucht. Einmal den Imani Bookclub, der tagt in Dania Beach. Das gehört zu Fort Lauderdale, ungefähr so eine halbe Autostunde nördlich von Miami. Aber der ist nur offen für afroamerikanische Mitglieder und die besprechen auch nur schwarze Autoren. Aber einmal teilnehmen, besuchen, zuhören und mitreden, das kann jeder. Und dann war ich, das ist der zweite Buchclub, bei der Prologue Society mitten in Miami Downtown.
Aber es ist jetzt nicht so, du merkst, worauf ich hinaus will, so ein bisschen so ein Buchclub wie so ein Golfclub, wo man sich dann trifft und Geschäfte macht oder so. Ja?
Vielleicht zwischen den Zeilen, vielleicht in Hinterräumen, aber im großen Raum werden die Bücher besprochen, ganz offiziell, ja.
Dann wagen wir uns jetzt mit Guido Meyer in einen Bookclub.
Es ist Mittwochmittag in Miami. Im 9. Geschoss der Northern Trust Bank auf der Brickell Avenue versammeln sich etwa 150 Menschen. Eines verbindet sie alle, sie sind die Prologue Society, dedicated to the appreciation of history, der Würdigung der Geschichte, hat sich diese Gesellschaft verschrieben. Sie trifft sich einmal im Monat in diesem Bankhochhaus mitten im Stadtzentrum und bespricht Bücher. Diesen Spaß lassen sich die Mitglieder $150 pro Jahr kosten. Sheldon Anderson ist der ehemalige Präsident der Northern Trust Bank und so etwas wie der Gastgeber.
Wenn wir einen neuen Bankkunden kennenlernen, fragen wir ihn immer nach seinen Interessen, egal ob es Kunst sein mag, Bildhauerei, Tanz oder darstellende Künste. Diese Vorlieben unserer Kunden merken wir uns dann. Ich selbst interessiere mich für Geschichte, sodass ich nie ein Treffen der Prologue Society versäume.
Die Bank gibt sich kulturell interessiert, hofft dabei aber auf neue Kunden. Denn die meisten Mitglieder eines solchen Buchclubs sind beruflich erfolgreich. Und wem es finanziell gut geht, der ist auch interessant als möglicher Neukunde einer Bank. Alan James Lynch ist für das heutige Treffen als Speaker eingeladen. Er wird das Buch Ordinary Heroes vorstellen. Er ist nicht der Autor, sondern eine der Hauptfiguren dieses Fotobandes.
I'm gonna give an oral history and then talk about
my... Ich werde kurz eine historische Einordnung geben. Danach möchte ich über mein eigenes Engagement im Vietnamkrieg und in der Zeit danach berichten. Ich bin Träger der amerikanischen Ehrenmedaille, der Medal of Honor. Ich rede jetzt seit etwa 30 Jahren über dieses Thema zu verschiedenen Anlässen.
Alan James Lynch ist einer der gewöhnlichen Helden, der Ordinary Heroes aus dem Zweiten Weltkrieg, dem Korea- und dem Vietnamkrieg. Ihnen ist das gleichnamige Buch gewidmet. Es ist hauptsächlich ein Bildband, der einen Teil der heute noch lebenden Träger der Medal of Honor fotografisch abbildet und sie in kurzen Texten vorstellt. Optisch eingefangen und verewigt wurden sie von Tom Casalini, der sich über die heutige Präsentation im Vorfeld so seine Gedanken gemacht hat.
Manchmal stimme ich meine Präsentation auf das Publikum ab. Wenn ich zum Beispiel an einer Universität vor jungen Leuten referiere, muss ich mich schon bemühen, ihre Aufmerksamkeit zu finden und zu halten. Aber hier erwarte ich eine gemischte Zuhörerschaft, die an dem Thema interessiert und auch sehr patriotisch gestimmt ist.
Diverse audience that are extremely patriotic and interested in the subject matter.
12 Uhr mittags, die Session beginnt. Ein Treffen für Geist und Magen. Denn während der Lesung werden Getränke und Schnittchen gereicht. Im Preis inbegriffen, versteht sich.
Welcome to the Prologue Society, sponsored by Northern Trust Bank and Miami Today.
Carmen Lewis eröffnet das Buchclub-Treffen für diesen Monat. Die brünette Latinoamerikanerin ist Vizechefin von Miami Today. Diese Wochenzeitung für die Metropole Südfloridas und ihre Umgebung ist neben der Bank und einer lokalen Buchhandlung der dritte Sponsor der Prologue Society.
Unser Blatt repräsentiert eine Gruppe von Menschen, die einen gewissen Grad an Bildung und Tiefsinn mitbringen. Sie interessieren sich auch für die Buchrezensionen, die wir jede Woche veröffentlichen. Viele fällen ihre Kaufentscheidung nach der Kritik, die sie in der Miami Today gelesen haben.
Die Prologue Society ist weder der einzige, noch war sie der erste Buchclub im Süden Floridas. Im Gegenteil, sie ist so eine Art Abspaltung aus der Brickell Avenue Literary Society. Die gibt es nach wie vor, hat aber Literatur als Schwerpunkt.
Beim Start war es unsere Idee, Geschichte den Bürgern dieser Gegend näher zu bringen. Wir wollen dabei möglichst einen lokalen oder zumindest nationalen Bezug herstellen. Wir beschäftigen uns aber auch mit Themen, die gerade diskutiert werden oder in den vergangenen Jahren wichtig wurden.
Als nächstes steht ein Book-Club-Treffen zur Ära Khrushchev an und dann eines zur anhaltenden Krise in den Beziehungen zu Kuba. Die Themen reißen nicht ab. Und das Interesse bei den Einwohnern Miamis auch nicht.
Guido, wir sind zwar nicht viel am Strand diesmal, aber beim Wetter sind wir schon. Florida hat doch so eine Art Wettergarantie, oder?
Nee, Udo, überhaupt nicht. Das denkt man immer. Man sagt ja auch immer Sunshine State für Florida. Aber es regnet ja wirklich sehr viel. Im Sommer fast jeden Tag. Und dann ist ja auch noch immer Hurricane Season von Juni bis November. Also man kann da auch Pech haben mit dem Wetter.
Tja, dann ist es ja nicht nur Wetter, sondern auch noch Klimawandel. Da ist ja Florida durchaus heftig betroffen. Merkt man das an jeder Ecke?
Nicht an jeder Ecke, aber man merkt's. Es gibt zum Beispiel nicht mehr Hurricanes als früher, auch wenn das ständig behauptet wird. Was man aber merkt, auf South Beach, also dieser Halbinsel vor der Küste Miamis, da merkte man lange Zeit den Meeresspiegelanstieg. Das heißt, er war also wirklich sichtbar. Man muss dazu sagen, Miami Beach liegt teilweise unter der Höhe von normal Null und ist bei Flut oft einfach vollgelaufen. Da gab es dann nicht nur Pfützen, sondern man konnte, ich habe selbst gesehen, Udo, auf den Straßen Kanu fahren. Mittlerweile wurden einige Ecken auf South Beach höher gelegt, also sowohl die Straßen als auch die Gebäude zu beiden Seiten. Wie lange das reichen wird, das wird sich zeigen.
Ja, man kennt ja schon so ein paar Bilder, Everglades, Key West und so mit überschwemmten Straßen. Was sagen denn die Menschen, die dort leben? Die müssten doch eigentlich, würde ich jetzt annehmen, Angst vor der nahen Zukunft haben, oder?
Ja, könnte man annehmen. Den Eindruck habe ich irgendwie nicht gewonnen. Man trifft ja auch kaum wirklich Einheimische da in Florida. Fast alle sind zugezogen und wer dahin zieht, für den ist Klimawandel nicht das herausragende Thema. Und ich finde auch, einige nehmen es mit Humor, so wie das Projekt Raise Miami, was ich eben beschrieben habe, wo halt Teile der Stadt höher gelegt wurde. Das hat eben auch viele Schaulustige angezogen, die da gern zugeschaut haben.
Wir sind jetzt mit Guido Meyer unterwegs mit zwei Wetterfröschen.
First Alert Forecast. If you're an early riser, you get outside every morning, you notice it's a little bit warmer.
Als Sie heute früh aufgestanden sind, haben Sie vielleicht gemerkt, dass die Temperaturen um 2 Grad höher sind als sonst. Oder 3 oder 4 oder auch 5. Das ist aber ganz normal. sagt der Meteorologe eines lokalen Fernsehsenders in Miami. Und genauso normal ist, viel genauer werden die Vorhersagen im südlichen Florida auch meistens nicht. Denn je weiter sich der Wetterfrosch mit konkreten Zahlen aus dem Fenster lehnt, desto größer die Fallhöhe.
It's a great job to be a weather forecaster.
Das Wetter vorherzusagen, das sei schon ein toller Job.
Man kann die Hälfte der Zeit daneben liegen und dennoch seinen Job behalten.
You can be wrong half the time and keep your job.
Amüsiert sich John Lederman aus dem nördlichen Miami, der den geschundenen Wetterfröschen seit neuestem als Freiwilliger zur Seite springt.
I would love to have the crystal ball.
Ich hätte gerne eine Kristallkugel, die mir verrät, was Mutter Natur als nächstes vorhat. Und ich bin sicher, der nationale Wetterdienst hätte sie auch gerne. Denn Mutter Natur ist leider launisch. Hier in Florida das Wetter vorherzusagen, ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt zu viele Unsicherheiten, die hundertprozentig präzise Prognosen verhindern.
Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Wird in Miami ein sonniger Strandtag prognostiziert, regnet es mit Sicherheit. Soll es den ganzen Tag über dicht bewölkt sein, ist strahlender Sonnenschein gewiss. Die atlantischen Windströmungen und das tropische Klima erschweren die Vorhersagen, verglichen mit solchen für Mitteleuropa. Die Meteorologen wollen sich außerdem absichern und sagen deswegen stumpfsinnig jeden Januar eine ungewöhnlich starke Hurrikansaison voraus. Dabei nimmt die Zahl der Wirbelstürme in Miami seit 20 Jahren ab. Wettervorhersagen in Südflorida sind Glückssache.
Ich stehe morgens auf, öffne die Tür und gehe nach draußen in meinen Garten. Dort sehe ich nach, wie viel Regen sich in meinem Messbecher gesammelt hat. Diese Werte gebe ich dann in meinen Computer ein und übermittle sie via Internet. Das dauert nur rund eine Minute und es macht Spaß.
Young Lederman ist eigentlich Immobilienmakler. Wetter ist sein Hobby. Er ist einer der Freiwilligen, die für den Nationalen Wetterdienst in Miami täglich Angaben über die Regenmenge übermitteln.
It's a hard plastic tube. It's actually two tubes. There's one tube inside the other tube.
Es handelt sich eigentlich um zwei Messbecher. Auf dem inneren kann ich die Regenmenge ablesen. Der äußere dient als Auffangbehälter, wenn die innere, schmalere Röhre voll ist. Insgesamt kann ich damit bis zu 28 cm an Wasserhöhe messen.
Die innere Röhre ist nur so dick wie ein Kreis, den ein Mensch mit Daumen und Zeigefinger formen kann. Wird eine bestimmte Menge Regen in einem Zeitraum von 24 Stunden gemessen, reagiert der Wetterdienst. Wenn binnen eines Tages die Höhe an Wasser in einem Messbecher eines der freiwilligen Wetterbeobachter mehr als 7,5 cm erreicht, würde der Wetterdienst sofort eine Hochwasserwarnung für die ganze Stadt ausgeben, erklärt der Profi-Meteorologe Barry Baxter vom National Weather Service in Miami.
Jegliche Hilfe freiwilliger Wetterbeobachter hilft uns, unsere eigenen Radarmessungen zu konkretisieren. Durch die Beteiligung der Bevölkerung können wir unsere Vorhersagen verbessern.
Freiwillige können sich dazu auf einer Internetseite anmelden, müssen dann für $30 solch einen Plastikmessbecher kaufen und einen Trainingskurs belegen. 100 Wetterenthusiasten haben dies bereits gemacht.
Wir möchten insgesamt 500 Freiwillige gewinnen. Je mehr, desto besser.
Und so könnten die Wettervorhersagen in Florida künftig vielleicht ein wenig glaubwürdiger werden. Jan Lederman jedenfalls schwört auf das Wetter im Sunshine State.
Das ist der Preis, den man bezahlen muss, wenn man im Paradies lebt. Man muss auch die schlechten Seiten des Wetters erdulden, zum Beispiel Hurricanes. Aber abgesehen davon ist das Wetter hier das Beste.
Das beste Wetter, wenn es denn gut ist und nicht gerade ein Hurrikan über Florida zieht, lockt viele Menschen, die schon im Ruhestand sind. Guido, ist das ein Klischee, dass Florida ein Rentnerparadies ist oder ist da was dran? Wie empfindest du es?
Also der Norden Floridas und die Westküste Floridas, die ist schon, ich sag's mal böse, bisschen überaltert. Also Clearwater, St. Petersburg, Naples zum Beispiel. Da sind halt viele Rentner aus den USA, aus dem kalten Norden hingezogen, aber auch aus dem Rest der Welt. Der Süden allerdings und vor allem Miami, da würde ich schon sagen, Miami ist eine junge Metropole, umgeben von einem Rentnerparadies.
Ja, das ist mal eine schöne Beschreibung, die nehmen wir mit zum Schluss. Jetzt mit Guido Meyer waren wir in Florida und haben Downtown Miami kennengelernt und haben uns das erzählen lassen von einem, der dort lange, lange, viele, viele Jahre zu Hause war. Also mit großer Kompetenz, Credibility. Ich danke dir, Guido.
Ja, gerne.
Das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Timo Lindemann, Wolfgang Sesko und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.